da ist ein Riesenschild in Australien neben so einem See und da steht halt Crocodiles. Don't ever enter, don't go to the shoreline. Und er so, guck mal, was ich mache und rennt ins Wasser und wird einfach vor seinen Freunden von 5 Krokodilen aufgefressen. Und du denkst so, ja gut, also ich meine, sie haben es ja hingeschrieben, was hast du erwartet? Haben die, denkst du, die haben das Schild einfach so dahin gepackt? Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures absoluten Lieblingspodcasts Bratwurst und Baklava. Heute in der etwas angeschlagenen Edition. Ich und Özcan Kosa, wir unzerstörbaren Titanen, wir Monster, wir Typen, die so gesehen durchs Feuer gehen, ohne zu blinzeln. Wir sind beide ein wenig am Kränkeln, aber trotzdem sind wir für euch da. Ich begrüße meinen kleinen Bacillus Özcan Kosa.
Guten Morgen, Bastian Bielendorfers.
Guten Morgen, ne? Ja, du bist, du bist krank, aber in einem guten Gesundheitssystem. Das macht den Unterschied.
Ja, das ist sensationell hier in Deutschland. Wenn ich einen Termin will beim Arzt, kriege ich einen in 3 Monaten. Das ist das beste Gesundheitssystem, was man sich wünschen kann.
Ja, das ist halt Kassenpatient, verstehst du? Ich als Privatpatient, ich komme rein, so PDD-mäßig. Okay, PDD ist kein gutes Beispiel mehr. Ich nehme was anderes.
Ja, PDD-mäßig, genau, zum Kinderarzt, Basti, gell?
50-Cent-mäßig. Ich komme 50-Cent-mäßig rein. Mir wird die Pelzdola abgenommen. Alle küssen meinen Siegelring. Mhm. Die Arzthelferinnen sagen alle, wie schön, dass sie hier sind. Dürfen wir ihnen einen frisch gepressten Orangensaft bringen? Ich sage, ja klar, kein Problem. Das ist der Unterschied zwischen Privat- und Kassenpatient in Deutschland ist eine so abstruse Nummer in allen Belangen. Ich hatte mal einen HNO-Mediziner, der mir eine lange Rede darüber gehalten hat, wie unfair er das alles findet. Und ich war gerade aus seinem Privatsprechzimmer rausgekommen, in dem man jeder einen eigenen Computer hatte, um sich zu beschäftigen. Alles so in weißem Lack gehalten. Und der Raum für die Kassenpatienten war so ein 6x2 Meter großer Schlauch mit so, wo sie so eine Zeitschrift reingeworfen hatten, so eine Blitz-Illo von 1989. Alle saßen eng gedrängt zueinander und husteten sich gegenseitig ins Gesicht. Und dieser Mann hat mir erzählt, wie unfair er das deutsche System findet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er davon nicht doch ein bisschen, sagen wir mal, gewinnbringend arbeitet. Aber gut.
Aber findest du es fair? Findest du es fair in Deutschland?
Nee, fair ist es nicht. Natürlich ist es nicht fair. Es ist total bescheuert. Diese ganze Privat-Krankenkassen-Scheiße ist totaler Müll. Ich bin jetzt gerade in einem Land, in dem die Krankenversicherung, glaube ich, sagen wir mal, noch nicht so richtig erfunden ist. Jedenfalls für 95% der Bevölkerung. Und deswegen ist hier krank sein ist eher so eine Frage, also ich glaube, es ist ein bisschen wie in Amerika. Sterben ist eine Frage von Geld. Ich bin in Ägypten und ich habe mir eine Infektion eingefangen. Und ich war in der einzigen Klinik im Umkreis von 45 Kilometern oder in dem einzigen Arzt, nicht Klinik, der einzige Arzt überhaupt im Umkreis. Also drumherum ist ja nur Wüste, es sitzt ja hier keiner in einem Zelt und sagt so, zeigen Sie mir mal Ihren kaputten Fuß. Und das führt dazu, dass die Preisgestaltung, die wir haben, schon sehr spannend ist. Weil, sagen wir mal so, ich hab eine Infektion, ich musste Antibiotika kriegen, Kochsalzlösung, weil ich dehydriert war, bla bla. Und ich glaube, für diesen einen Arztbesuch mit einem Zugang legen, das waren jetzt 1200 Euro. Und das ist mehr, als die meisten Menschen hier im Jahr verdienen. Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass das nicht ganz relational ist zu dem, was Einheimische ja eher bezahlen würden. Wobei ich auch glaube, dass Einheimische diese Klinik gar nicht aufsuchen können, sondern dass das nur für Urlauber gedacht ist. Aber man wird so richtig abgejickt. Aber
ja,
so
das ist, weil die ja wissen, dass die ausländischen Krankenkassen das bezahlen. Und deswegen hauen die dir so hohe Rechnungen raus, wahrscheinlich.
Erstmal muss ich es bezahlen.
Ne? Ja, aber du kriegst es ja.
Ich muss mir von meiner Krankenkasse... Ja, ich hoffe, dass die Krankenkasse jetzt, ganz ehrlich, eine Injektion mit Kochsalzlösung für 180 Euro, da würde ich selbst als Krankenkasse auch sagen, so, Bro, aber was ist los?
Warte, aber du weißt, dass Kochsalzlösung knapp ist in Deutschland gerade.
In Deutschland ist, ich bringe mir auch 6 Pakete Kochsalzlösung von hier aus mit nach Deutschland. Ich verdeal die dann auf dem Pennymarkt-Parkplatz.
Ja,
ohne Scheiß. Ich verstehe übrigens nicht, wie kann sowas wie Kochsalzlösung knapp sein? Das ist so wie zu sagen, ja, ja, Kies ist gerade knapp oder Erde oder so. Ah, wir haben keine Erde mehr. Also ich meine, Kochsalzlösung kann sich jeder zu Hause herstellen. Das ist Kochsalzlösung. Es ist Wasser mit Kochsalz drin. Mehr ist es nicht.
Ja, aber halt unter gewissen hygienischen Bestimmungen. Also das, die Kochsalzlösung, die du bei dir in der Küche mit deinem, keine Ahnung, WMF-Kochtopf da zusammenbrodelst, das will ich mir nicht intravenös geben. Verstehst du? Also es ist ja schon gewisse Standards, die da erfüllen. Aber die Ägypter sind krasse, ja, also Ägypten ist bekannt dafür, Bruder. Also bei mir war es ja auch, weißt du noch meine Durchfallgeschichte damals, wo ich diese krasse, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Sonnenallergie war oder, also ich wusste, ich hatte ein Angioödem. Und Alter, die haben da auch einfach, der hat so ein scheiß Thermometer, wo du schwingen musst, damit das Quecksilber wieder runtergeht.
Ja, ja, genau. Bei mir
so
auch.
So ein Thermometer hat er bei mir benutzt.
Alter, und dann was noch kommt so gleich ein, noch? Machen wir gleich noch Aderlass oder kommen gleich Blutegel oder so? Wirklich, er hatte das billigstmögliche Thermometer, das du dir vorstellen kannst. Also das billigste. Noch nicht mal so ein Digitalding für 3 Euro vom Penny, sondern dieses Quecksilberteil, was man, glaube ich, in Deutschland nicht mehr benutzt, weil die Gefahr besteht, dass Leute da drauf beißen und dann eine Mischung aus Glas und Quecksilber im Mund haben.
Ja, genau. Das, und dann hatte der noch so ein Sauerstoffmessgerät an meinen Finger geklemmt und was hat er noch gemacht? Das, Fieber. Ja, und ich glaube, das war schon. Und dann hatte ich auch 5, 6, dann eine Salbe, Alter, eine Salbe, 50 Euro. Eine Salbe und dann Antihistaminika hat der, glaube ich, auch nochmal 80 drauf. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass sehr viel Geld war. Und
die jiggen einen auf jeden Fall ab. Die Apotheke ist direkt daneben, das ist auch so ein Knilch. Also ich glaube, dass der Arzt war mega nett. Ich sag gegen diesen Arzt nichts. Der ist da angestellt, der kann ja auch nichts für. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt Provision kriegt oder so, wenn der dir mehr aufschreibt. Keine Ahnung, der war wirklich bemüht, hat mir auch seine Nummer gegeben, hat noch 2-mal angerufen, um zu fragen, ob es mir besser geht, bla bla, alles cool. Aber die eigentliche Leistung, die du da bekommst, und das ist ja schon Privatklinik, ne? Also was heißt Privatklinik? So eine richtige Medical-Klinik, bla. Erstens die Geräte, sehr, sehr, sehr alt, okay. Also ich glaube, es hat 1,5 Minuten gedauert, bis dieser Herzmonitor überhaupt meinen Herzschlag ausgegeben hat.
Ja, wo warst du denn?
Haben sie mir diese Kochsalzlösung injiziert.
Wo bist du, in Hurghada, oder?
Nein, natürlich, ich fahre doch nicht in solche Touristenhochburgen. Ich bin doch nicht, ich will mich doch nicht mit Russen und Briten um das letzte All-You-Can-Eat-Buffet prügeln. Ich bin natürlich bei einem kleinen Wüstenvolk. Ich mache hier mein Brot selber, ich reite auf Kamelen. Gestern habe ich ein Kamelbaby zur Welt gebracht. Also ich selber jetzt nicht, sondern ich habe es rausgeholt.
Ja gut, da ist Rote es ja Meer üblich, dass die Väter die Kinder selber auf die Welt bringen, ja. Okay.
Ja. Fick dich doch. Okay. Jedenfalls ich bin in einem touristischen Ort, aber nicht so touristisch wie Hurghada oder so.
Ja, okay.
Und trotzdem, die haben halt diese eine Klinik, das ist die einzige Klinik im Umkreis von 40 Kilometern. Man kann sich ja diese Abstände gar nicht vorstellen. Das letzte Mal, als ich hier war, sind wir nach Luxor gefahren. Das sind 300 Kilometer durch die Wüste, 400 Kilometer. Und dann platzte der Reifen. So, ne? Das kann passieren. Das ist halt die Wüste. So, ne? Da liegen Scheiße auf der Straße. Da fährt nicht alle 3 Stunden einer rum und macht die Straße sauber. So, weißt du, wenn da ein Nagel auf der Straße liegt, liegt der da faktisch für immer. Und wir hatten einen Ersatzreifen zum Glück und der Fahrer hat den Ersatzreifen auch angebracht. Aber ich habe mich auch gefragt, wenn jetzt 2 Reifen geplatzt wären, so, wir haben nur einen, da ist im Umkreis von, ungelogen, 200 Kilometern kein Mensch, niemand. Also einfach niemand. Scheiße. Dann denkst du auch so, wie krass, du bist halt mitten in der Sahara, da ist nichts. So, da ist kein, da kommt kein, da ist nicht ein Karglas repariert, Karglas tauscht aus oder da gibt's auch nicht irgendwie, ich rufe jetzt mal einen ADAC an, so. Da musst du halt wirklich wahrscheinlich einen halben Tag warten. Klar, wir waren touristisch organisiert da, wir waren jetzt, na, also die hätten ja Telefon und so gehabt, aber selbst das wurde knapp, weil mitten in der Sahara ist auch kein Handyempfang. Ja, also wenn du da sitzt, mitten auf einer Straße in der Sahara mit 2 geplatzten Reifen ohne Handyempfang, und ich glaube, in der gesamten Zeit, die wir da standen, sind 2 Autos an uns vorbeigefahren, in 2 Stunden.
Ja, aber warte mal, was
da
hattest
du
denn?
Bist du am Arsch, Digga.
Aber was hattest du denn? Hattest du Kameltripper oder was hattest du?
Nee, ich spreche ja vom letzten Mal, als ich hier war, als mir der Reifen geplatzt ist. Also. Jetzt ist mir einfach die Blutbahn geplatzt. So, ich habe halt eine bakterielle Infektion bekommen. Sowas, was dich im Mittelalter umgebracht hätte, aber jetzt einfach nur uncool ist. Weißt du, also früher wärst du einfach gestorben so, die Familie wäre gekommen, alle hätten so um dich rumgestanden und so, ja, vielleicht sollten wir doch eine Aderlass machen oder vielleicht sollten wir ihn ein wenig mit brennenden Weidensträuchen abstreichen. Die haben ja, du glaubst ja gar nicht, was für eine Scheiße man sich früher ausgedacht hat, um Leute am Leben zu halten und sie damit dann umgebracht hat.
Mm.
Aderlass immer noch
Aderlass
der,
war
der
gut.
beste Trick der
Aderlass, Aderlass ja, ist gut.
Aderlass ist gut?
Ja.
Du hältst für eine gut, ach so, Säftelehre und so, stimmt, du glaubst ja noch nicht an die Evolution. Also jemanden, der sowieso schon Probleme mit Bakterien im Blut hat oder überhaupt irgendeine Art von Infektion hat, noch Blut aus dem Körper zu extrahieren, so dass der Körper theoretisch neues Blut nachliefern muss, damit deine Organe mit Sauerstoff versorgt werden, ist das Schlimmste, was man machen kann. Aderlass
ja,
ist
aber
war der sicherste Weg, Leute umzubringen.
Aber es geht ja nicht darum. Also Aderlass hast du zum Beispiel auch gemacht bei Bluthochdruck. Weißt du?
Das
und
ist
dann,
die
ist
einzige,
das, dann ist das
der einzige
dann,
Grund, wann Aderlass funktioniert.
Ja.
Das stimmt.
Aber, ja, dann ist es gut. Und das haben die ja oft
ja,
gemacht.
Ja, gut, ja. Ja, aber das war, ja, sie haben es aber auch bei allen anderen Sachen gemacht, wo es richtig scheiße war, weil sie gedacht haben, ja, das funktioniert bei der einen Oma mit dem Bluthochdruck. Komm, dann machen wir das mal bei dem Schwindsüchtigen, der eine bakterielle Infektion hat, wie mir. So oder so, nicht gut. Antibiotika, beste Erfindung des 21. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts. Wir können,
weißt du, wie die Antibiotika erfunden haben?
Fleming, ja, Alexander Fleming hat das Penicillin nachher synthetisiert aus Birkenrinde und sie haben, glaube ich, sie haben irgendwelche Petrischalen vertauscht und mussten dann feststellen, dass die Bakterienkulturen, die in den Petrischalen waren, wo sie eigentlich dieses, wo sie diese Birkenrinde oder irgendeinen Extrakt reingegeben hatten, komplett ohne Bakterien waren und haben dann erst gecheckt. Also es war ein Zufall, dass sie es entdeckt haben. Es war keine gezielte Forschung, oder?
Aber es war auch, es gibt eine ältere Geschichte, das war ein Franzose, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, hey, irgendein Franzose.
Louis Amoxicillin?
Nee, der hat nämlich arabische Stallknaben dabei beobachtet,
gepumpt,
wie die, die Sattel der Pferde, wenn sie nicht mehr gebraucht worden sind, in den dunklen und feuchten Raum reingelegt haben. Und da hat er sie gefragt, warum macht ihr das? Und die haben dann gesagt, dass sich dann auf den Satteln Schimmelpilze bilden. Und wenn sie die wieder auf die entzündeten Reibungswunden der Pferde drauf gemacht haben, dann sind die schneller ausgeheilt. Oder die haben auch zum Beispiel damals in diesen Ländern zum Beispiel Schimmelpilze, die Sporen, wenn du einen Infekt im Hals hattest, so in deinen Mund geblasen. Und dann ist das schneller ausgeheilt. Also das waren so die Anfänge.
Das ist ja fette Alchemisten-Vibes jetzt hier, Kosa. Gar nicht
ja,
schlecht. Das war mir
krass,
nicht bewusst.
Gell? Ja.
Der kleine Sattellecker.
Ja, aber ist echt interessant, wie die so auf gewisse Sachen kommen.
Naja, also in der Geschichte der Medizin gab es eine Menge Entdeckungen, die so keiner beabsichtigt hat. Viagra war, glaube ich, gegen Bluthochdruck oder sowas gedacht ursprünglich. Da musste ich feststellen, dass jeder Proband, den sie hatten, einfach stundenlang mit einer Latte durch die Gegend gelaufen ist.
Ja.
Und haben dann gedacht, ey, da kann man deutlich mehr draus machen als Bluthochdruck. Es ist halt nicht cool, in so einem, im Urlaub krank zu sein. Es war jetzt kein Highlight. Ich fand den Umstand, dass ich überhaupt Zugang zu einer medizinischen Betreuung hier habe, ist natürlich super. Und ja, die Versicherung wird es am Ende zahlen. Aber es ist so ein komisches Gefühl, wenn du da liegst und dann halten sie dir halt schon vor der Behandlung so einen Zettel hin. Da steht dann irgendwie $580 drauf und sie haben noch nichts gemacht. Nichts, nichts. Und ich so, aber wofür ist denn das? Und dann zeigen sie so eine Beispielrechnung und denkst du so, Saline ist halt Kochsalzlösung, $160. Und ich denk so, aber was soll ich da machen? Soll ich dann verhandeln mit denen? Also soll ich dann sagen, Bro, komm, mach 15?
Was
soll ich machen?
Aber Basti, überleg doch mal. Guck mal, du hast gerade gesagt, du warst mitten in der Wüste. Stell dir mal vor, diese Kochsalzlösung, die wird ja wahrscheinlich auch nicht in Ägypten produziert. Die muss importiert werden, dann von dem Flughafen dorthin kutschiert. Dann müssen die das dem Medizinprodukt gerecht aufbewahren. Und das sind wahrscheinlich auch viel höhere Kosten. Wie wenn du es jetzt hier in Deutschland, weißt du, wo dann mittags so ein Transporter kommt, direkt vom, keine Ahnung, Alter, von irgendeinem Pharmakonzern, der hier alle 20 Meter besteht. Deswegen ist das doch in Ordnung, ist die ein Produkt von 50 Cent.
Ja, genau. Ich glaube, ich bin nicht ganz deiner Meinung. Bestimmt ist die Glasvitrine, die sie zweimal im Jahrzehnt von innen ausputzen, wo die Dinger drin lagen, direkt in dem Zimmer, ist bestimmt sehr schwer zu pflegen und so. Nein, es ist Abzocke. Es ist eindeutige Abzocke. Aber es ist halt im Leben so, manchmal wirst du abgezockt und du weißt es ja. Das ist wie, keine Ahnung, wie Amazon Prime jetzt die Zahl der Werbungen während der Dings erhöht, also vor den, also dass dir jetzt Werbung während Amazon Prime Filmen angezeigt wird, sogar noch häufiger, weil die Leute sich nicht oft genug beschwert haben. Deswegen gibt's jetzt mehr Werbung.
Aber ich verstehe das nicht, Digga. Du zahlst doch dort monatlich Geld, damit du Amazon Prime hast, und die spielen trotzdem Werbung aus. Oder?
Ja. Genau, das ist richtig verstanden, ja. Also auf Deutsch, du bezahlst für was und sie ficken dich trotzdem.
Ja. Also ja. Das ist echt heftig dann. Eigentlich, ja, guck mal, Netflix ist auch übel teuer geworden. Netflix kostet, glaube ich, schon 27 Euro.
Wow, nee, so teuer nicht, oder?
Echt? 27 oder? Euro nicht. Ja, oder? Netflix, nee, warte mal.
Ja, dein Netflix, wo man noch Al Jazeera dabei hat vielleicht, aber also meins Maximum 16 oder 18. Aber immer noch teuer, wenn du bedenkst, dass der beste Deal for Buck ist immer noch eigentlich, nee, Disney
hier,
Plus.
20 Euro, Digga. 20 Euro, ja, 19,99.
Ja, die müssen ein bisschen aufpassen, dass sie ihre Kundschaft nicht zu sehr verarschen, weil es kommt, glaube ich, irgendwann der Punkt, wann die Leute sagen so, ich weiß, also ich habe alle diese Abos.
Sorry, ich bin hier gerade auf der Seite. Bei Premium 4K plus HDR steht keine Werbung, also unter dem Rubrik Werbung, unter dem Punkt Werbung. Dann bei Standard 1080 Pixel steht Werbung, keine Werbung. Und bei Standard-Abo mit Werbung steht Werbung und drunter weniger als gedacht.
Weniger als gedacht?
Weniger als gedacht, okay. Steht dort.
Okay. Hey, das ist aber weniger Werbung, als ich gedacht hätte. Ja. Das ist auch eine coole Beschreibung eigentlich.
Ja.
Ich habe, weil ich im Bett lag, habe ich Zeit gehabt, mir Filme anzugucken und habe hier diesen neuen Schachtfilm gesehen, also den Fortsetzung von der Schacht.
Oh nee, Alter, hör mir auf mit deinem scheiß Schachtfilm wieder, Alter. Was
ja,
ist jetzt?
Da bin ich auch, nee, alles gut. Diesmal bin ich auch nicht mehr dabei. Also das war einer der schlechtesten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Also der war wirklich, ich dachte, meine Blutwerte gehen wieder runter, als ich den geguckt habe. Der ist unerträglich beschissen. Also wie man aus einer Prämisse, die zumindest beim ersten Film okay war, sowas machen kann, ich habe keine Ahnung. Also die Idee beim ersten war ja eigentlich, die Gesellschaft darzustellen. Ne? Die zufällig oben sind, pissen auf die zufällig unten sind. Für die den Film nicht gesehen haben, es fährt ein Aufzug durch 333 Ebenen.
Halt, oben kein Aufzug. Drauf, unten eine schwebende Steinplatte.
Ja, eine schwebende Steinplatte. Ja, das ist albern, aber okay, das tut sie. Ne? Okay. Und jetzt in dem neuen Teil ist alles ganz genauso. Aber sie haben gedacht, wie wäre es denn, wenn wir noch ein bisschen religiöses Gibberish und Blabla dazu mischen würden, den keiner braucht, und einfach gar keine der Figuren erklären, und dann ist der Film zu Ende. Und dann denkst du so, ah, okay, cool. Das war wirklich, ich dachte, ich kotze. Also ich habe in diesem Urlaub habe ich versucht, einen guten Film zu gucken, und es hat nicht geklappt. Ich habe nur Scheiße gesehen.
Ja, das ist scheiße, Mann.
Ich hab den neuen Film von George Clooney und Brad Pitt gesehen, wo ich mich auch drauf gefreut habe. Wolves, auch scheiße.
Echt?
Also nicht scheiße. Nee, nicht scheiße. Aber es ist so.
Halb scheiße.
Also es geht um zwei Fixer, also um zwei Typen. Wer Pulp Fiction gesehen hat, da kommt eine Figur namens Mr. Wolf vor, ganz am Ende. Und da geht's um jemanden, den du rufst, wenn du aus Versehen, sag mal jetzt du, ne? Du hast ja öfters Escorts da und springst dann nackt auf dem Bett rum und um dich herum diese ganzen Escorts und ist ja ein großer und so. Und dann rutschst du aus und mit deinem kleinen Hobbitfuß einfach gegen den Kopf von einer dieser Escorts, die fällt nach hinten auf deinen geschmacklosen Glastisch, bums, tot. Ne?
Realistisches Szenario. Das ist eine Szene von Very Bad Things übrigens, wenn du einen Film da als Beispiel nehmen möchtest, Basti.
Sehr gut, nicht schlecht, ich bin stolz auf dich.
Ja, ja.
Jedenfalls, genau, das passiert, bums, tot. Ne? Und dann musst du ja irgendwie, ich meine, du könntest ja jetzt theoretisch mit deinem, also könntest du ja mit so einem Handfeger kommen aus der Küche und versuchen, die Escort wegzufegen, aber das funktioniert ja alles nicht. Und dann rufst du halt jemanden wie die Wolves, also wie diese Figur aus dem Pulp Fiction Film, der dann kommt und alles klärt und sauber macht. Und alle Spuren verwischt und dir hilft, so gesehen, ein Alibi zu haben, bla bla bla. Und das ist die Grundidee des Films, die eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil da wird am Anfang George Clooney als einer von diesen oder als der einzige Große von diesen dorthin gerufen zu einer Frau, zu einer Anwältin, die einen toten Stricher in ihrem Hotelzimmer hat.
Ne? Ah, du warst auch dort im Film, oder was?
Ja, ich habe mitgespielt, wirklich. Und dann sagt sie, ja, ich habe sie gerufen, bla bla bla. Und er sagt, ja, ich bin ja der Einzige, der den Job übernehmen kann. Dann geht die Tür auf, dann kommt Brad Pitt rein, ist alles im Trailer, also ich spoiler jetzt nichts. Kommt Brad Pitt rein und er ist halt der andere Fixer, der auch gerufen wurde. Und dann müssen die beiden feststellen, dass sie exakt den gleichen Job haben, exakt die gleichen Vorgehensweisen haben, um was zu beseitigen, und kabbeln sich dann so ein bisschen drüber, wie man die Leiche einpackt und so. Und die erste halbe Stunde ist auch noch ganz spannend. Dann verlässt sich der Film aber komplett darauf, dass George Clooney und Brad Pitt einfach so cool sind, dass man ihnen einfach dabei zusieht, wie sie irgendwas machen. Und dann machen sie halt einfach irgendwas. Und dann denkst du so, ja, aber das ist nicht so wirklich das, was ich sehen wollte. Und der Film ist am Ende irgendwie langweilig und wahnsinnig lang und erzählt halt nichts. Hast du nicht mal eine gute Filmempfehlung? Ich meine, dann
Fernsehgeschmack
ist ja wirklich exzellent, wie wir alle wissen.
Ich habe auf meiner Rückfahrt vor ein paar Tagen von meiner Tour, habe ich Forrest Gump wieder angeguckt. Und ich muss einfach sagen, das ist wirklich
ein Geheimtipp.
Einer der besten Filme, die es überhaupt gibt. Und es lohnt sich, diesen Film nochmal und nochmal anzugucken. Ich habe im Zug, Alter, mir sind dreimal die Tränen gekommen. Ich habe mir gedacht, scheiße, was... Ich habe mich also wirklich... mich haben Leute angeguckt, weil ich saß an diesem Tisch, an diesem Vierertisch, und es war mir das wirklich so unangenehm. Rosa,
heult der?
Ja, Mann, Alter, nee, das war echt, also es ist so ein toller, emotionaler, weißt du, es gibt ja so viele Stränge, die daneben herlaufen, die amerikanische Geschichte, es werden so viele Punkte erzählt, weißt du, die ganzen Präsidentenmorde, Rassismus, die ganzen Epochen von, keine Ahnung, Kluckucks-Klan, dann später die Hippie-Szene. Und der ist ja da überall mit drin, aber halt auch seine Liebesgeschichte, die Familiengeschichte. Ey, das hat mich einfach gekillt, Alter. Und natürlich ist er ja dieser, ja, wie soll ich das sagen, dieser hängengebliebene Superhero, der eigentlich alles kann, ein Nerd, so wie ein Autist, der egal was er beginnt, einfach der Beste drin ist. Ob er jetzt Soldat wird, Tischtennisspieler oder Schrimpkutter. Das Leben, man denkt immer so, alles spielt gegen ihn, aber alles spielt für ihn. Aber das eine hat er halt nie, eine richtige Liebe. Und das, Alter, das hat mich echt gekillt. Und ist ein Film...
Jenny!
Ey,
Jenny!
Das ist so... Digga,
abgefuckte,
oh mein Gott.
Bitch.
Boah, das ist so richtig, ja, Mann, das ist so, hey, als ich sie so gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh nee, der Arme, weil sie ist genau so, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich habe damals, war ich auch verliebt in ein Mädel, und ich war 15 und dann, sie war, ich glaube 14 war sie, und dann habe ich zu ihr gesagt, so, ja, hey, was planst du denn so für dein Leben? Was für Ziele hast du? Und dann hat die gemeint so, ich will die ganze Welt sehen. Ich will immer reisen. Ich will nicht hier bleiben. Ich so, echt? Aber was ist mit mir? Ja, aber ich will ja die Welt sehen, Özcan. Weißt du? Und ich war dann so, ach, was ist mit mir? Und die war so, ja, aber guck mal. Und dann, das hat mir so wehgetan irgendwie. Es war so komisch. Weißt du, wenn eigentlich dein Partner, du bist in jemanden verliebt, der komplett anders ist.
Also sie war deine Freundin?
Sie war meine Freundin. Ja, aber ich war ja noch ein Kind, Alter. Ich war ja 14. Aber so, für mich war es so, wir bleiben immer hier zusammen in Stuttgart, Hausen, Weilimdorf, weißt du, und dann laufen wir rum. Und sie war so, nein, ich will im Ausland studieren, ich will dann weg und dann will ich die Welt bereisen und ich will vielleicht dort und dort arbeiten in den USA. Also die hatte ein ganz anderes...
Größere Träume als du. Du
viel größere Träume.
Du wolltest in Stuttgart, Weilendorf rumlaufen.
Ja, Mann, ja, weil ich gar nicht so...
Mit einer Helly-Hansen-Jacke und Buffalos.
Ja, Bro, nee, Buffalos hatte ich nicht. Buffalos hatte ich Gott sei Dank nie. Ja gut, aber sie war halt auch die Tochter von einem Arzt, verstehst du? Die hatte halt so ein privilegiertes Leben. Für mich stand es ja gar nicht im Raum.
Weißt du, was aus ihr geworden ist?
Ja, sie hat sie hat einen Doktortitel, das weiß ich. Sie arbeitet, nee, Doktortitel hat sie nicht, sorry, nee, aber sie arbeitet in einem sehr großen Institut, das weiß ich, und ist da auch eine große Nummer.
Okay, also sie ist jetzt keine zahnlose Alkoholikerin geworden, die mit 5 Kindern in einem Wohnwagen wohnt.
Nee, das wäre sie auch nie gewesen. Also die war auch wirklich, stand schon immer mit 2 Beinen, war auch immer eine gute Schülerin und ja.
Aber Jenny halt ist ja so eine Art Meme geworden, ne? Also für ich glaube, es gab mal so eine, es gab so ein Meme, habe ich auch gesehen, da war ein Bild von Amon Göth, das ist der Kommandant von Auschwitz gewesen.
Und boah, Alter, jetzt also machst du aber Mons- richtig hardcore. Okay,
war, und dann? Ich sag doch nur, dass es ein Meme war. Und da hat jemand geschrieben, Worst Human in Cinema History. Und daneben Bild, Second Place Jenny. Weil Jenny ist wirklich, ich meine, die ist so ein Arschloch in diesem Film. Ne? Ja, er rennt ihr so einfach über 30 Jahre hinterher. Also 30 Jahre lang rennt er hinterher. Er tut alles. Er zieht sie aus dem Auto mit dem prügelnden Football-Boyfriend. Er ist immer treu. Er liebt sie. Er ist der beste Typ, den man sich vorstellen kann. Und dann kommt sie wieder, bumst ihn, verschwindet, kriegt AIDS, kommt da zurück und gibt ihm das Kind. Das ist super. Das ist einfach toll. Und Forrest Gump, das ist ja trotz, also ich habe Forrest Gump als Kind auch geliebt. Also es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme gewesen. Ich habe ihn seit bestimmt 20 Jahren nicht gesehen.
Oh, mach
aber
das.
Es ist schon ein besonderer Film. So, weil er einen schon sehr mitnimmt, ne? Und weil er, weil er sehr, wie soll man sagen, weil er sehr, Forrest Gump hat einfach irgendwie was, was dich gefangen nimmt, weil es diese private Figur, er ist ja, allein weil er auf der einen Seite ein Idiot ist und auf der anderen Seite ein Genie. Er ist ja minder begabt und trotzdem rutscht er durch sein Leben und gewinnt immer alles. Und das macht ihn irgendwie auch so charmant dabei. So, weißt du?
Er ist ja eigentlich hochbegabt. Das ist ja bei Forrest Gump, also du musst den Film wirklich nochmal angucken, wenn du den so lange nicht angeguckt hast, Basti, weil ich habe ihn auch bestimmt ein Jahrzehnt lang nicht gesehen. Und deswegen hat mich das voll geflasht, weil ich bin halt jetzt älter geworden und nehme auch gewisse Szenen des Films ganz anders wahr. Und auch so sein Charakter. Und das ist ja...
Also er ist in manchen Dingen sehr hochbegabt. Ne? Er ist ja ein genialer Ping-Pong-Spieler. Er ist der schnellste Quarterback und so. Aber geistig bleibt er ja bis zum Ende simpel. Aber die Erkenntnis aus dieser Simplizität seines Geistes ist ja, dass du trotzdem ein gutes Leben haben kannst und trotzdem... Also das ist ja, das macht diese Figur ja so charmant, dass Forrest Gump gar nicht checkt, wie krass die Ereignisse in seinem Leben sind. Ne, also es gibt ja diesen Satz, wo er wird ja auf einmal Multimillionär mit diesem Gump Shrimp Company, die ja mit Baba oder Baba Shrimp Company. Und dann fährt er ja zu der Familie seines Vietnam-Kumpels und gibt denen einen riesen Scheck. Und dann kommt dieser herrliche Satz, wo er ist auf einmal super reich, ihm gehört alles, aber es ist ihm komplett egal. Und dann sagt er so, ich mochte aber immer noch den Rasen mähen und deswegen mähte ich den Rasen für umsonst. Ja. Und dann fährt er einfach dieses riesige Grundstück oder diesen Teil seiner Heimat in Alabama ab und mäht den Rasen. Für umsonst, weil es ihm egal ist. Und im Deutschen ist, also ich weiß nicht, ob sie es im Englischen mit for free gesagt haben, aber im Deutschen dieses für umsonst, ich weiß doch, dass damals viele im Kino sehr geschmunzelt haben, weil das so süß ist, weil er halt, im Englischen ist der Film kaum zu ertragen, weil Tom Hanks in dem Film einen unfassbar fetten Alabama-Akzent redet.
Oh, ich habe den auf Englisch gesehen jetzt, also ich fand den mega.
Und ja, aber er spricht so dieses richtige Südstaaten-Alabama. Janne! Das ist schon anstrengend, wenn man die deutsche Stimme kennt, aber trotzdem macht es den Film nochmal realistischer. Und dass er halt so durchstolpert, ne? Dass er Präsidenten trifft und Vietnam überlebt und Kriegsheld wird. Das sagt ja auch Lieutenant Dan, also in dieser einen Szene so, dass er sagt so, du hast keine Ahnung, was du alles erlebt hast. Und genau so ist es ja auch.
Ja.
Ne? Also, dass er es gar nicht versteht. Und es gab sogar eine Fortsetzung, Gump and Company. Das Buch gibt's, habe ich nie gelesen. Ja, und das wollten die auch verfilmen, haben sie dann aber nie gemacht. Und ich glaube, dass es in der Figur Forrest Gump sogar besser ist, dass man es nicht fortgesetzt
hat. Ja, ich glaube auch, weil dieser Film war so einmalig, das war einfach so ein Masterpiece. Und ich glaube, egal was du versuchst, besser wird es einfach nicht. Das ist, weißt du, allen voran war er halt ein guter Mensch. Und das ist, deswegen hast du, glaube ich, auch diese Bindung, weil klar, wir haben unsere Standards und unsere Erwartungen, die wir vom Menschen haben, geistig, weißt du, ja, der muss das können, der muss so sein. Aber er war immer ein guter Mensch. Er hat nie jemandem etwas Böses antun wollen. Und wenn jemand etwas Böses getan hat, dann war er immer gerecht oder hat versucht, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und
weil er im weitesten Sinne sein Leben lang ein Kind bleibt, ne?
Ja,
er bleibt
genau.
Im Film ja ein Kind. Er ist ja ein Kind. Und am Ende, wo er mit seinem Sohn, der übrigens von Haley Joel Osment gespielt wird, dem Jungen aus Sixth Sense, der erst 3 Jahre später mit Sixth Sense, ich sehe tote Menschen, super Fame wurde. Ne, kennst du ja, der kleine Junge. Ne? Ja.
Ach, das ist der, oder was?
Ja, das ist seine erste Kinorolle gewesen. Haley Joel Osment.
Hola, Morok, Lanalter. Ich schwör, Lanalter. Guck mal, Morok. Ich war mit 3 Jahren irgendwo in Stuttgart-Zatzenhausen, Alter, auf dem Spielplatz. Und die waren schon Hollywood-Film. Und bitte, der so, Papa, komm.
Ich weiß nicht, ob man ihn beneiden sollte, weil ich glaube, das restliche Leben war da nicht so richtig cool bei diesen Leuten. Aber das ist auf jeden Fall einer so dieser, diese Filme gibt es auch nicht mehr so richtig, habe ich immer das Gefühl. Weißt du, diese so ein Epos wie Forrest Gump, der ist auch 3 Stunden lang. Es gibt immer noch sehr lange Filme. Die Filme werden sogar teilweise immer länger. Aber es gibt nicht mehr diese Filme, die dich so mitnehmen wie Forrest Gump. Mich zum Beispiel mitgenommen hat. Also dieses so, klar, ich war Teenager, ich war noch jünger, warte mal, wann ist der? 93, ich war 9 Jahre alt. Aber ich war bestimmt 3-mal da drin, so mit meinem Vater. Und dieses so, einfach so ein schöner Film, der dich von Anfang bis Ende mitnimmt, wo nicht irgendwie, wo es nicht langweilig wird, wo es nicht total absurd wird, sondern so, fällt mir kein Film der letzten Jahre ein. Die meisten Leute lieben Herr der Ringe so sehr. Ich finde Herr der Ringe auch ziemlich cool, weil es diese Art von Filmen einfach nicht mehr gibt. So dieses Event, dieser krasse Film, so den gibt's nicht mehr. Es erscheinen ja auch viel zu viele Filme. Weißt, es kommen so viele Filme ins Kino und es werden so viele Filme über Streaming released und so, dass dieses ganz Besondere wie damals, ey, jetzt im Dezember kommt der 2. Herr der Ringe oder Forrest Gump oder Jurassic Park, das gibt's ja nicht mehr. Weil es viel zu beliebig geworden ist.
Das stimmt. Also ich gucke gerade hier zeitgleich auf der IMDb-Seite nach dem besten Film aller Zeiten und wirklich der Film, der am nächsten zu unserer Zeit kommt, ist The Dark Knight, also der 2008 gedreht wurde. Sonst sind alles 1994, 93, so Herr der Ringe, Fight Club, Pulp Fiction.
Ist es immer noch Shawshank Redemption der bestbewertetste?
Nee, also hier steht, beste Filme aller Zeiten, Top 100 ist Pulp Fiction. 2. Platz
der
ist
erste?
Und dann Platz 2, das hat nämlich Metascore 95. Platz 2 ist The Dark Knight, dann Schindlers Liste, Der Herr der Ringe, Fight Club, Die Verurteilten, Goodfellas, Der Pate und so weiter und so fort.
Die Verurteilten war immer Platz 1 eigentlich früher. Ist auch ein wunderschöner Film. Man kann sich alle diese Filme obwohl Pulp Fiction damals durchaus umschritten war. Ich weiß noch, dass mein Vater, ich durfte Pulp Fiction nicht sehen, ne? Das war 94, ich war 10 Jahre alt. Und mein Vater, der so totaler Cineast ist, der konnte Pulp Fiction überhaupt nicht verstehen. Für den war das so, ja, die bringen Leute um und dann reden die über Hamburger. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, mittlerweile wird er es wahrscheinlich verstehen, aber für den war das damals, weil Pulp Fiction war ja ein sehr ungewöhnlicher Film. So, ne? Extrem ungewöhnlich. Unterschiedliche Handlungsstränge, die erst am Ende zusammenkommen, teilweise Figuren, die miteinander nichts zu tun haben. Und was besonders zur damaligen Zeit völlig neu war, war Gewalt, aber ohne Kontext. Also so, ne, die reden total banalen Scheiß und schießen dann jemandem in den Kopf. Zwar versehentlich in der einen Szene, aber trotzdem war das so, für meinen Vater war das so, nee, das geht irgendwie nicht. Also wenn einer erschossen wird, dann muss das vorher auch irgendwie angekündigt werden oder erklärt werden oder, aber so ist ja Gewalt nicht, ne, meistens. Weißt du, also die meisten, auch in der Realität ist Gewalt meistens nicht so. Die meisten Leute sterben nicht, weil irgendwie sie ermordet werden oder, also jetzt, klar, Unglück mal außen vor. Aber die meisten Todesfälle zum Beispiel in der Realität sind einfach 2 Idioten, die sich in einer Bar auf den Kopf hauen. Einer rutscht nach hinten weg, schlägt auf die Tischplatte und ist tot. So sterben Menschen meistens. So völlig belanglos, weißt du?
In der Realität dann.
In der Realität, ja. Es gab einen Rentner in irgendwie, ich glaube Baden-Württemberg, der hat vor ein paar Jahren mal irgendwie seine Nachbarn mit einem Gummiknüppel runtergehauen, weil er sie bestrafen wollte, weil er Stress mit den Nachbarn hatte. Und der dachte, das wäre wie in so Comics, weißt du? In Comics haut man ja Leuten auch immer so einen Gummiknüppel über den Kopf und dann werden die so ohnmächtig und sinken nach hinten weg und dann kann man die so wegtragen. So ist ja in Comics oder auch in komischen Filmen. Nicht nur in Bugs Bunny, aber auch in komischen Filmen. So in Slapstick-Filmen gibt's das auch. So, wo
mit
Leute
Charlie
von hinten,
Chaplin, ja.
Keine Ahnung, oder die nackte Kanone, da kriegt auch einer von hinten. Wenn du jemanden mit einem schweren Gegenstand auf den Hinterkopf schlägst, dann ist er im Zweifelsfall tot.
Dann würde ich zustimmen, ja.
Ja, das ist meistens schlecht, aber das wird einem so, Medien vermitteln einem das falsch. Deswegen, das ist auch das, ich habe letztens ein Video gesehen, Alter, das glaubst du ja gar nicht, ne? Es gibt Menschen, oh mein Gott, ich habe ein Video gesehen, da war einer, der war in so einem Waffenshop in den USA und hatte so ein Klappmesser, das er sich angeguckt hat, ne? Das, wo man so drauf drückt und dann springt vorne die Klinge so raus.
Ja.
Und dann guckt er sich das so an, drückt so drauf, Klinge springt raus. Er macht so mit der Hand ganz leicht an die Klinge ran, ne? So, aha, um zu gucken, wie spitz diese Klinge ist. Und dann, man sieht einfach, wie der Typ wie so ein kleines Kind mit diesem sehr scharfen Messer rumfummelt. Und dann hält er sich das so vor den Bauch und drückt auf den Knopf. Und
nein,
er merkt es gar nicht im ersten Moment.
Nein.
Der Typ hat sich einfach selber abgestochen. Ja, kein Scheiß. Er hat sich einfach selber, nimmt dann so, man sieht
nein,
im Video, wie er so die Klinge fallen lässt, das T-Shirt hochhebt und hat sich einfach gerade selber die Klinge in den Bauch gestochen. Und da hat einer drunter geschrieben, intrinsic swords win again. Oder du denkst, wie blöd kann man eigentlich, also ich meine, da,
ja, aber
da
das
kannst
ist
du als
ja echt
Sanitäter
dumm
auch nur noch kommen und sagen, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt, was soll ich dazu jetzt noch sagen?
Aber schön, das ist ja richtig
gerade
dumm.
Selber ein Springmesser vom Bauch gehalten und ja, aber du glaubst gar nicht, aus was für dummen Gründen Menschen sterben. Ich hatte bei Alliteration am Arsch, haben wir mal die 10 besten Darwin-Stories. Also es gibt jetzt Darwin Award, wo Leute halt einen Preis dafür bekommen, dass sie so gesehen das weltweite Erbgut verbessert haben, dadurch, dass sie sich selber aus dem Leben genommen haben oder aus der Lotterie.
Genau, genau.
Und da sind Sachen bei, wo einer einfach vor seinen Freunden, da ist ein riesen Schild in Australien neben so einem See und da steht halt Crocodiles. Don't ever enter, don't go to the shoreline. Und er so, guck mal, was ich mache und rennt ins Wasser und wird einfach vor seinen Freunden von 5 Krokodilen aufgefressen. Und du denkst so, ja gut, also ich meine, sie haben es ja hingeschrieben, was hast du erwartet? Denkst du, die haben das Schild einfach so dahin gepackt?
Aber das ist, also, aber das, also ich, man, auf Twitter sieht man das ja oft, auf X, das, genau solche Sachen. Und da denke ich mir so, wie dumm musst du sein, Alter? Warum machst du das?
Jo.
Also, es gibt ja auch diese Nervenkitzen-Typen, die dann, keine Ahnung, an so Hochhäusern an den Kanten Rückwärtssalto machen. Weißt du?
Ja, genau.
Sind die, keine Ahnung, am 43. Stock. Und dann der so, ich mache jetzt hier ein Rückwärtssalto. Warum?
Warum? Ich denke immer so, nee, mach mal lieber nicht. So.
Ja.
Ja, ich, es ist, also, ist mir auch jedes Mal ein Rätsel. Also, ich sehe das und dann denke ich auch so, wie wenig muss man denn das eigene Leben geil finden oder wie wenig muss man denn Bock haben, weiterzuleben, dass man denkt, jetzt wäre eine gute Idee, hier mal ein Rückwärtssalto zu machen.
Ja, aber überleg mal, du machst so ein Video und wirst berühmt, okay? Du machst ein Video und dann gehst du viral und du hast dann 1 Million Follower. Und dann jeden
und dann alle
Morgen,
so, ja, komm,
nee, jeden
wieder,
Morgen
los,
machst du halt
los
auf und denkst dir, scheiße, ich muss heute nochmal so einen Scheiß machen. Und jeden Morgen denkst du dir, die Community, die verlangt das. Und du musst immer irgendwas machen, was halt so wirklich nah am Tod ist. Und das ist... Ich weiß nicht.
Es gibt
Alter.
Ja diese Leute, ne? Es gibt diese Leute, die so, die diesen, wie soll man sagen, Death Wish haben oder dieses, nicht Death Wish, aber die so, die sich nur spüren, wenn sie sich selber in Lebensgefahr bringen. Ja, gut, das kannst, also solange du damit keinen anderen verletzt, dann mach das halt, wenn du meinst. Also wenn Basejumpen zum Beispiel, weiß halt jeder, Basejumpen ist einfach das Gefährlichste, was man machen kann. Da muss ein Fehler sein.
Ja.
Eine Sache in dem Fallschirm nicht funktionieren. Du hast halt keine, weißt du, beim normalen Fallschirmspringen hast du ja deinen Ersatzschirm, den kannst du dann noch ziehen. Klar, kann auch schief gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer. Beim Basejumpen, wenn der erste Schirm sich nicht öffnet, bis du den zweiten gezogen hast, bist du schon lange im Boden von Castrop-Rauxel angekommen, so.
Ja.
Und das ist
aber ist so für mich kein Argument, Alter. Ich will mich spüren. Digga, wenn du dich spüren willst, nimm eine Ibuprofen 5000 als Zäpfchen und gib ihm,
ja,
Alter.
Dann spürst du dich,
am Anfang spürst du auf jeden Fall sehr viel. Aber so wie du sagst, ja, und dann schreiben sie eben auf den Grabstein, so, keine Ahnung, er ist dort, sein Leben endete dort, wo er wollte. Und dann denke ich mir so, nee, glaub mir, der wollte das auf gar keinen Fall.
Ja, gut, aber das ist gleich mit dem Himalaya so, ne? Wie viele, der Mount Everest ist eine Touristenattraktion geworden, wie Disneyland. Da laufen jetzt japanische Manager und amerikanische Familienväter laufen jetzt den Himalaya los. Früher war das was für absolute Experten. Man hat sich jahrelang vorbereitet, um da hochzugehen. Man hatte Sherpas dabei und so. Und heute ist das wie so ein Ausflug. Weißt du, wie so eine Fahrt, keine Ahnung. Hier im Hurghada-Urlaub einmal nach Luxor, aber das ist es halt nicht. Das ist 8.500 Meter hoch, da ist kein Sauerstoff. Und die ganzen, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, die ganzen Leute, die verrecken auf dieser Strecke,
ja,
weil das passiert halt immer noch die ganze Zeit. Das Krasse ist ja, die bleiben da liegen. Man kann die nicht bergen.
Ja.
Das heißt, da liegen hunderte Leichen mittlerweile auf dem Weg hoch und runter zum Himalaya. Und jeder, der da hochlatscht, muss die sehen. Also es gibt einen, der heißt irgendwie Green Shoes. Keiner weiß, wer das ist. Das ist ein Typ, der ist in den 80ern da liegen geblieben. Der liegt da jetzt seit 40 Jahren mit seinen grünen Skistiefeln. Wie scheiße. Also wie unfassbar scheiße muss das sein. Aber klar, wenn, es gibt diesen Einsatz, wenn du dich Gefahr gibst, dann kommst du darin um.
So. Bungee Jumping?
Ich habe, glaube ich, finde ich nicht geil.
Also, Fallschirmspringen?
Habe ich nie gemacht. Ja, ich würde eher Fallschirmspringen als Bungee Jumping. Ja.
Du würdest Fallschirmspringen, wirklich?
Naja, das Problem ist das Fliegen dabei, nicht das Rausspringen.
Weil dann,
ich bin ja froh, wenn ich aus dem Flugzeug raus bin.
Okay, dann würde ich das mal vorschlagen für die neue Staffel, dass du mal Fallschirm springst.
Das ist nett von dir, vielen Dank.
Vergiss oder? Es. Warum denn?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn du den Himalaya hochsteigst, dann können wir dich eines Tages als gefrorenes Erdmännchen da wieder runtertragen.
Nee, ich
aber ich habe auch schon Erfahrung mit solchen Leuten gemacht. Wir hatten mal in einer TV-Show, in der ich Außenmoderator war, hatten wir so, da habe ich glaube ich mal erzählt, so ein Ding, wo so zwei Parasailer, also so Typen, die an so Schirmen hängen und dann so Kreise und Drehungen und so machen, die sollten zwei Bälle, also so einen riesigen Ball zwischen sich hin und her schießen. Ne? Und also in der Luft oben, während die am in der Luft, also die sollten im weitesten Sinne Volleyball spielen, aber im Himmel in 3000 Meter Höhe.
Okay.
Wir stehen alle am Boden, ich sollte das kommentieren, 10 Kameras nach oben gerichtet, damit wir auch coole Bilder von denen haben. Ja, und auf einmal verfängt sich einer von denen in seinem eigenen Fallschirm und fällt. Und wir stehen alle so da, wirklich, ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt, weil ich dachte ach, so, Alter, der Scheiße, schlägt jetzt gleich, Alter. Der schlägt in einer Minute einfach vor uns hier auf dem Rasen auf und wir können nichts machen. Nichts. Nichts. Weißt du, alle so, auch die Kameramänner so, was machen wir denn jetzt? Ich so, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und der fiel gewickelt in diesen Schirm und so und war richtig scheiße. Und dann so auf den letzten 300 Metern, bevor er oben auf unten auf dem Boden aufkam, hat er sich entwickelt und ist dann ganz normal runtergekommen. Der Typ hat nicht mal geschwitzt. Wir so, Alter, geht's dir gut? Alle hingerannt, so, ne? Nö, alles cool, ja, das kann passieren. Wir so, was? Das boah, kann passieren.
Deswegen, ich würde das nie in meinem Leben machen, Digga. Genau deswegen würde ich das nie in meinem Leben machen. Muss ich nicht machen. Ich gucke mir das dann an, ich stelle mir vor, ich habe ja meine luziden Träume, das reicht mir. Da habe ich genau da habe ich genau das gleiche Erlebnis, vielleicht sogar 100-mal geiler. Deswegen gebe ich mir das gar nicht.
Ja, also ich kann schon verstehen, warum Leute das machen. Es ist bestimmt ein richtig geiles Gefühl, bis es dann halt nicht mehr geil ist. Aber ich rechne dann ähnlich wie du auch immer so, okay, dieses richtig geile Erlebnis in Relation zu einfach nie wieder irgendwas erleben. Und dann denke ich so, ja, mein Gott, dann halt nicht. So geil kann es dann auch nicht sein. Es ist gleich mit Motorradfahren. Ich finde Motorradfahren total cool. Ich würde total gern Motorrad fahren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dabei drauf zu gehen, ist mir einfach zu hoch.
Ja.
Ein Typ übersieht dich, du fährst in die Straße rein. Ich kenne 3 Leute, die beim Motorradfahren gestorben sind. Die konnten nichts dafür in allen 3 Fällen.
Ja.
Einfach nur einer, der sie übersehen hat beim Abbiegen und tot. Und dann denke ich so, ja, Motorradfahren bestimmt richtig cool. Macht wahrscheinlich, ich habe nur mal hinten drauf gesessen, das hat schon Spaß gemacht. Macht ja, wahrscheinlich abartig viel Spaß.
Übel.
Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich möchte gerne noch so 30, 40 Jährchen machen so. Und nur dafür draufgehen, ist irgendwie auch uncool.
Ja,
aber klar, wo macht man die Grenze? Dann kannst du dich theoretisch irgendwann auch in Alufolie einrollen, auf die Couch legen und gar nichts mehr machen, weil du Angst hast, bei irgendwas abzukratzen.
Ja, aber ich glaube halt, weißt du, gebe ich dir recht, klar, aber letztendlich, ich gehe halt immer von der Wahrscheinlichkeit, also wenn ich aus einem Flugzeug rausspringe, wenn da was schief geht, dann bist du gefickt, Alter. Also das ist mit Garantie so, weißt du, also dann ist so, entweder bist du Totalschaden oder du bist tot. Oder wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ich tue Tiefseetauchen, wenn ich da einen Fehler mache, bin ich tot. Und das sind halt immer so diese Risiken. Und guck mal, ich bin jetzt 43, ich war weder Fallschirmspringen, noch habe ich, keine Ahnung, irgendwelche sonstigen gefährlichen Aktionen gemacht. Und ich hatte voll das geile Leben bis jetzt. Also ich bin mega glücklich und es ist richtig cool. Aber manche brauchen das. Guck mal, mein alter Tourbegleiter, der ist ja Fallschirmspringer gewesen oder ist macht das immer noch. Und der ist früher wirklich in jedes Land gereist und hatte immer sein Equipment dabei zum Fallschirmspringen. Und dann hat er gesagt, ey, das ist das Geilste. Und das ist auch ein Typ, der aus dem Hubschrauber springt in Kanada und dann so unberührte Skipisten runterdüst, alleine.
Wow.
Und er sagt, das ist der geilste Kick. Der ist mit einem Motorrad, Alter, hat der die komplette Tour gemacht, von Deutschland über Afrika und dann über Marokko wieder zurück. Weißt du? Also ist dann runter, keine Ahnung, bis nach, dann über Ägypten da die Ecke und dann komplett wieder eine Runde Nordafrika und dann zurück nach Deutschland. Und hatte in Serbien einen krassen Unfall. Beim zweiten Mal oder dritten Mal, als er das gemacht hat. Das ist richtig hart. Aber der steht
wo
da
du eben sagtest, wenn du aus dem Flugzeug abstürzt, überlebst du, stirbst du auf jeden Fall. Da fiel mir gerade der Fall von Juliane Köpke ein. Kennst du den Fall von Juliane Köpke?
Nee.
Das ist eine deutsche Auswanderin, die mit ihren Eltern, die Artenbiologen, also Artenforscher in Peru waren, in den 60er Jahren nach Peru ausgewandert ist. Und 1971 ist sie über Peru mit dem Flugzeug, ist das Flugzeug abgestürzt. Mhm. Das Flugzeug ist in der Luft zerbrochen. In 3000 Meter Höhe, alle 91 Insassen sind gestorben. Dieses Mädchen damals, die war 17 Jahre alt.
Ich bin auch auf Wikipedia gerade passiert.
Nein, ich lese.
Das ist genau die Reihenfolge, in der steht. 71, 3000 Meter Höhe, 91 Todesopfer. Halt deine Fresse und mach nicht immer so einen auf intelligent, okay? Sag, hey, ich bin gerade auf Wikipedia.
Jedenfalls ist die 3000 Meter mit ihrem Stuhl in den scheiß Amazonas-Regenwald gefallen, hat überlebt. Das musst du dir mal vorstellen. Kannst du dir
heftig.
Die 3000 Meter auf dem Stuhl vorstellen? Wie sich das angefühlt haben muss, wenn du da runterfällst, so, ich sterbe. Und dann so kommst du unten an, so, hä?
Boah, das ist heftig, Scheiße. Alter. Und die hat überlebt im Amazonas.
Ja, die hat überlebt, die haben sie gefunden dann, ja.
Boah, das ist heftig. Oh
mein
Gott.
Ich habe mal Bilder davon gesehen. Das ist wirklich krass. Der ganze, kennst du diese Flugzeugsitze, die so größtenteils aus Alu sind, liegt einfach in so einem, halb in so einem Baum, in so einem Sumpf drin. Da hat sie sich dann rausgequält. Die hatte sich, glaube ich, noch nicht mal viel gebrochen und ein paar Tage später haben sie gefunden. Unglaublich.
Wahnsinn. Okay, das ist aber echt
krass.
Das
muss strange sein. Da musst du auch echt denken, so, also wenn du das, es gibt ja diesen, wir sind wieder bei Filmen, aber es gibt diesen eins, M. Night Shyamalan hat nur zwei gute Filme gemacht, Sixth Sense und Unbreakable. Und Unbreakable geht es auch genau darum, dass einer halt alleine ein, also der Anfang ist, dass Bruce Willis ganz alleine ein Unglück von einem Zug überlebt. 500 Tote und er überlebt als einziger. Das muss richtig strange sein, wenn das passiert.
Ja.
Weil du so denkst, okay, weißt du, alle tot und du sitzt allein in deinem Stühlchen irgendwo im Amazonas-Dschungel und denkst so, was habe ich denn jetzt gemacht? Was ist? Aber das Leben ist halt Lotterie, es ist halt ein Zufall. Alles ist ein Zufall.
Alles sind Zufälle, gell?
Alles sind Zufälle.
Aber
dass wir beide zum Beispiel, wir sind zum Beispiel, ist schon ein Zufall.
Ja, wir zwei sind auch ein Zufall, natürlich, dass wir aufeinander getroffen sind, aber würdest du psychisch drauf klarkommen, Alter? Wenn jetzt so, also ich glaube, ich bin ja ein Typ, wenn ich im Regenwald abstürzen würde, ich wäre nach 30 Minuten tot. Also würde ich den Absturz überleben, ich würde entweder gleich in so eine Viper reintreten, oder,
das ist so lustig.
Das ist unwahrscheinlich,
dass du überhaupt überlebt und dann so. Ja.
Und dann gleich in eine Viper reintreten und tot einfach. Sofort tot. Ich würde da sofort sterben. Ich kann gar nichts, Digga. Ich kann, wenn ich im Wald bin, ich kann auf dem Waldweg laufen. Das ist alles. Aber ich wüsste nicht, ich gucke ja ab und zu dieses Naked Survivor, wie die dann fischen oder Fallen bauen oder sich einen Unterschlupf, weil. Natürlich sagt jeder, oh, ich wäre so gern auf einer Insel, so Robinson Crusoe-mäßig, auf einer einsamen Insel, nach Moruk. Wir waren letztens auf dem Thailand-Urlaub, haben die uns auf, wir haben da so eine Tour gemacht zum Naturschutzgebiet, weißt du, dann waren wir schnorcheln und dann sind wir an so eine einsame Insel gekommen, die halt unbewohnt war. Und dann hat der Typ uns da rausgelassen, hat dann so, keine Ahnung, Ananas und Wassermelone geschnitten, hat gemeint, hey, hier könnt ihr jetzt ein bisschen chillen. Alter, wir saßen da an diesem Strand und auf einmal fängt es voll an zu jucken. Und ich so, hey, was geht jetzt ab, Mann? Und überall waren halt Sandflöhe, die dich so gepiekst haben, dann voll viele Mücken. Und dann habe ich zu dem gesagt, hey, wir fahren jetzt weiter. Und das ist ja eigentlich die Realität. Also auch wenn du an einem so schönen Ort bist mit Kokosnüssen und du hast überlebt, dort zu überleben, ich würde mir in die Hosen scheißen, Morok. Ich würde nicht mal, wenn ich eine Schlange sehe, ich würde die doch nicht jagen. Weißt du? Wo ich sage, ja, die esse ich heute. Nee. Oder ein Huhn, Alter.
Naja, also das ist ja das so, ne? Also wenn es um Leben und Tod geht, fangen Menschen halt an, Dinge zu tun, die über dem stehen, was sie können. So. Aber die Fähigkeiten, eine Hütte zu bauen oder ein Zelt oder überhaupt irgendeine Art Sache, die dich vom Regen schützt, vor Kälte, vor Hitze schützt, Tiere zu fangen, die dann zuzubereiten, ohne dass du, das ist unfassbar schwierig. Und
ja, klar.
Klar, also es gibt so viele Fälle, wo Leute krasse Sachen gemacht haben. Letztes Jahr haben sie noch irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo vor Chile haben sie einen aus dem Wasser gezogen, der war ein Jahr auf irgendeinem Floß unterwegs, den sie halt, das Boot ist zerbrochen und der ist auf den Überresten irgendwie 300 Tage auf dem Ozean gewesen, der hat seine eigene Pisse getrunken, der hat das Blut von Schildkröten getrunken, damit er überleben konnte, weil es gibt kein Süßwasser, was willst du machen?
Ja.
Also, und dann denkst du, so krass, Bastard, was Leute in der Lage sind zu tun, die Schildkröte kommt so, hey, was machst du? Scheiße.
So ein Bastard. Überleg mal die Schildkröte. Alle Menschen sind immer nett zu mir. Immer wenn ich am Strand bin, streicheln die mich. Oh, da ist noch mal einer. Ja, so komm her, ich will dein Blut trinken. Boah. Ja, das ist schon heftig.
Ja, Menschen tun krasse Sachen, um zu überleben. Natürlich, tun extrem krasse Sachen, zu überleben.
Aber guck mal, ja, wenn du aber auf eine Insel
bist,
guck
mal,
wie willst du einen Baum fällen, Digga? Weißt du, auch wenn du dir da so einen Unterschlupf bauen willst, wie baust du dir? Und dann sagen eine, ja, dann baust du dir halt mit so einem Stein eine Axt. Was für ein Stein? Welchen Stein willst du nehmen, der so eine scharfe Kante hat? Dann musst du den ja trotzdem mit irgendeiner Schnur an ein Holz bauen, Alter, und festbinden. Dann, und der muss dann diese Wucht, diese Schläge aushalten. Nee. Also,
da fangen wir eigentlich direkt am Anfang der Folge wieder an, dass wir beide krank sind. Ich mit einer Infektion in einem Luxushotel liege. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich krank bin. Stell dir mal vor, ich würde jetzt, also ich hätte diese Infektion jetzt unter solchen Bedingungen, dann wäre ich einfach tot.
Ja,
also wenn du jetzt wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, so, das ist ja genau der Grund, warum früher Leute an kleinen Wunden verreckt sind, weil es halt keine Antibiotika gab.
Ja,
so eine bakterielle Infektion von irgendwann am Fuß bist du tot, so, ne? Keine Ahnung. Wie Leute früher das hingekriegt haben.
Ja, Mann. Das frage ich mich
nicht,
wirklich.
Aber wir sind natürlich auch zivilisatorisch verwöhnt bis zum geht nicht mehr, ne?
Ja, klar, also, Mann. Kühlschrank auf, Essen drin.
Genau, es gibt ja heute noch Leute, also es gibt ja noch ein paar Urvölker, ne? Im Amazonas-Regenwald, es gibt diese Sentinelen, die da alleine auf einer Insel wohnen und so, ne? Diesen Typen da, der ihnen Jesus bringen wollte, umgebracht haben. Die leben ja auch fern von jeder Zivilisation. Die bringen Kinder zur Welt. Ohne Arzt. Ohne alles. Wenn einer krank wird, dann sammeln die ein paar Blätter. So, ne? Und trotzdem schaffen die das als Menschen zu überleben. Klar, wird deren Lebenserwartung geringer sein meistens, ohne moderne Medizin. Aber es ist ja trotzdem krass. Wir haben auf der Welt jetzt noch Menschen leben, die leben in der Steinzeit. Jetzt. Zur jetzigen Zeit.
Ja. Aber die haben halt ihre eigene Medizin. Mein Physiotherapeut, ein geiler Typ, der geht immer jedes Jahr irgendwo in den Dschungel und macht da so Dschungeltouren, okay? Und der hat mir erzählt, die waren jetzt letztes Jahr in Brasilien und da sind die mit einem Guide durch den Dschungel und die bleiben da halt auch tagelang in dem Dschungel und zelten dann auch dort. Und dieser Guide hat dann, der ist selber in so einem Urvolk groß geworden und dann, als er dann ein bisschen älter wurde, ging er dann irgendwann auf eine Schule, keine Ahnung, hat dann auch Kontakt zu anderen Zivilisationen, aber der bietet solche Touren an. Und dann hat er gemeint, sind wir an einem Baum angekommen und da war so ein Ameisenbau, so wie so ein Termiten-Ameisenbau an dem Baum, so riesig. Dann hat er mit seiner Hand dagegen geklopft, richtig fest, und hat seine Hand auf den Bau gelegt. Und die Ameisen sind komplett vom Unterarm hoch bis zu seiner Schulter. Und dann hat er diese ganzen Ameisen eingerieben in seine Haut, also hat sie umgebracht. Und dann hat er gemeint, this is against malaria. Wenn du das tust, wirst du nicht gestochen. Das ist unsere Medizin. Oder er sagt, diese Blätter benutzen wir, wenn du Bauchschmerzen hast. Das benutzt du, wenn du Husten hast. Und ist mit denen und hat denen so die Medikamente, so gesehen, des Urwalds gezeigt, was die Urvölker halt über Generationen und Generationen irgendwie ausprobiert haben und das hat geholfen. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben ja das vernachlässigt, weil klar, Pharmakonzerne haben das übernommen und ist halt viel einfacher und hygienischer. Aber du siehst ja selber, Bruder, wenn wir in so einen Stamm gehen würden mit, keine Ahnung, Bronchitis, dann wären die alle in 2 Wochen tot. Weil halt dieses Bakterium da noch nie vorgekommen ist. Also ich glaube, in ihrem...
Wenn du den Leuten das geben würdest, also unter diesen Umständen, dann wäre sofort vorbei. Ja klar. Also so hat man ja auch die Indianer ausgerottet, weil die auf die Viren nicht vorbereitet waren. Aber klar gibt es Naturmedizin und natürlich behelfen die sich damit, aber trotzdem sind ja die Lebensumstände, unter denen diese Leute überhaupt überleben, ist einfach unfassbar.
Glaubst du, die haben ein besseres Immunsystem als wir? Ich glaube schon.
Ein anderes, aber ja, wahrscheinlich auch ein besseres Immunsystem, klar.
Also gegen Keime und so, weißt du, du siehst ja, Alter, wir laufen einmal barfuß, Schnitt im Fuß, Blutvergiftung. Ist ja so, Alter. Bei uns ist so, weil wir sind überhaupt nicht in diese Richtung halt abgehärtet. Die laufen den ganzen Tag barfuß. Die laufen jeden Tag barfuß. Guck mal, du, bei einem Mückenstich, bei dir ist es ja ganz übel, das infiziert sich hier bei dir ganz schnell. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du wärst im Amazonas. Du würdest sofort. Eigentlich frage ich mich, wie ich überhaupt noch lebe.
Mann,
Moruk, du müsstest einfach in so einem abgeschirmten Raum Urlaub machen, wo man dir so destilliertes Wasser, weißt du, und keine Ahnung, Alter, 800 Grad erhitzten Sand, den man vorher so einfach steril gemacht hat. Macht man dir so einen Fake-Strand hin und das wäre so die beste Umgebung für dich, wo dir nichts passiert.
Das ist ein sehr schöner Vorschlag. Vielen Dank.
Wollte ich.
Vielleicht mache ich das. Ich frage mal bei Holiday Check, ob die zufällig sterilen Urlaub in Glaskisten anbieten. Da würde ich mich theoretisch melden. Das wäre doch.
Nee, das gibt's auch. Das kannst du auch buchen bei Lispel Island. Lispel Island. Das ist super. Da musst du Urlaub machen, Basti. Aber jetzt regeneriere dich erstmal. Jetzt komm zu dir. Wann fliegst du denn zurück?
Übermorgen. Übermorgen bin ich wieder in meinem schönen Heimatland.
Das ist sehr schön, Basti. Also ich kann dir aus deutscher Sicht sagen, wir haben dich nicht vermisst. Also hier sind alle gerade glücklich. Alle sind happy. Wir umarmen uns auf der Straße. Als du weggegangen bist, wurden in ganz Deutschland Luftballons hochgelegt. So, alle sind hochgeflogen. Alle waren so, es ist endlich weg. Und wir haben Party gemacht.
Oh, danke.
Ja.
Das ist lieb von dir. Dankeschön.
Ja. Übermorgen ist dann wieder anders, ja. Aber gut, dass ich jetzt Bescheid weiß.
Übermorgen ist dann wieder anders.
Nee, ich schreib's jetzt in die WhatsApp-Gruppe.
Alle müssen die Ballons wieder einsammeln. Ja. Und die WhatsApp-Gruppe, er ist wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank, Özcan Kosa. Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava mit Özcan Kosa, dem großen Gratulanten und Willkommen heißt in der deutschen Kultur. Und mir, dem Bacillus und Bactus.
Ja, Mann. Ey, Leute, sorry, aber hey, meine Stimme, ich kann gar nicht reden, gell. Ich will voll reden, aber... Das ist so trocken alles. Ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Tage. Es wird sehr schön.
Vielleicht brauchst du einfach mal wieder einen Pimmel in den Mund. Bis dann, ihr Lieben. Ja. Passt auf euch auf. Tschüss.
Du hast ja einen im Arsch jahrelang, hat nichts gebracht. Tschüss.